Schönen guten Morgen Ihnen allen. Danke, dass Sie gekommen sind. Das ist ja auch für uns eine Freude, dass wir das weitergeben dürfen, was da an der Synode passiert ist, und dass wir da Mitarbeiter gewinnen, die helfen, das umzusetzen. Ich denke, ich kann da mit Ihnen rechnen. Es gibt also ganz verschiedene Wege, wie man jetzt so ein Referat da anfangen könnte, zum Beispiel mit Stichworten. Ich habe so ein paar zusammengetragen, aber sag nur das Stichwort nicht, was den Text dazu, zum Beispiel Viriprobati kam immer wieder, dann der amazonische Ritus kam, dann die Frauenfrage, Diakonat, und Ökologie, Indigene, Kolonialismus, neuer Lebensstil, Pfingstkirchen, indigene Religionen, einheimische Priester und so weiter und so fort. Es gäbe also so viele Stichwörter für ein Wörterbuch der Synode. Jetzt hier ist mehr eine Systematisierung gefragt gewesen. Wie können wir das jetzt so ein bisschen noch zusammenfassen? Im Grunde das, was gestern gesagt wurde, noch etwas systematisch ordnen und dann eben auch versuchen, wie es weitergeht. Zunächst das Thema, das ich hier gegeben habe, das Projekt der Amazonas-Synode, Synodalität, Evangelisierung, integrale Ökologie. Zunächst die Hinführung auf der Suche nach neuen Wegen pastoraler Präsenz. Es geht also um Präsenz. Das sind ja so drei große Dinge, die, wenn man Amazonien denkt, auf einen zukommen: die riesigen Entfernungen. Wie können wir uns da präsent machen als Kirche im Wort und im Sakrament? Dann die großen Unterschiede kultureller Art. Wie können wir da Kirche sein mit amazonensischem Gesicht? Und die Gefährdung der Umwelt und Mitwelt und der Menschen, die dort leben, durch das Wirtschaftsmodell, durch das Entwicklungsmodell, das so im vollen Gange noch ist, aber irgendwie abgestoppt, gebremst werden soll, dass wir den Rückweg antreten. Also zunächst die Hinführung auf der Suche nach neuen Wegen. Herausforderungen der Amazonas-Synode können in der Frage zusammengefasst werden: wie kann die katholische Kirche, wir also, nicht nur durch ihren Einsatz für Gerechtigkeit und Partizipation, damit eben als Tribut an die Moderne, im Kampf für das Überleben der Menschen teilnehmen, sondern wie kann sie sich auch postkolonial selbst entrümpeln in ihrer organisatorischen Präsenz, in ihren Ämterstrukturen, Theologien und Pastoral. Wichtige Impulse für diese Entkolonialisierung finden sich in der nachkonziliaren Pastoral Lateinamerikas, die geprägt war von Basisgemeinden, Befreiungstheologie, Märtyrern, den Bischofskonferenzen von Medellin, Puebla, Santo Domingo und Aparecida. Bei Medellin, da ging es um Befreiung, in Puebla um eine Inkulturation, assumir, para redimir, dieses Wort von Irenaeus, das da irgendwo im Zentrum steht, in der Nummer 400. Wir müssen das erst annehmen, die Kulturen, dann können wir daran denken, sie zu erlösen oder zu befreien. Dann kam Santo Domingo, da haben wir auf Inkulturation dann einen Schwerpunkt gelegt. Und dann Aparecida, das war Mission und Evangelisierung, das hat die vorherigen Konferenzen zusammengefasst. Also dadurch, aber auch von internen Auseinandersetzungen war sie geprägt, diese Kirche. Das Umdenken, Aufbrüche, da gibt es immer auch Brüche und schwere Entscheidungen. Auf politischer Ebene hat der Übergang von autoritären Militärregierungen zu einer parlamentarischen Demokratie keine substanziellen Veränderungen im Hinblick auf Amazonien gebracht. Was wir erwartet haben nach den Diktaturen, dass wenn dann die Demokratie käme, dass wir da ein menschenfreundlicheres Modell mehrheitlich durchsetzen könnten. Das war also nicht der Fall, im Gegenteil, im Augenblick geht es noch weiter rückwärts. Die gewählten Regierungen, die demokratisch gewählten Regierungen, haben der Stimme interner und internationaler Märkte mehr Gehör verliehen als Amazonien, das wie eine unerschöpfliche Vorratskammer ohne Eigentümer behandelt wurde. Bei den letzten demokratischen Wahlen hat sich auch Brasilien in den Chor der rechtsgerichteten Regierungen, Regime eingegliedert. Unter diesen Umständen kann die Kirche nicht nur die konservative Modernisierung, also Modernisierung durch Technologie, dass wir eben schneller machen und noch mehr in die gleiche Richtung gehen, und fortlaufende Kolonialisierung und die damit gegebene Gewalt der Entwicklung in Frage stellen. Das ist unsere Aufgabe, sondern wir müssen auch unsere eigenen prämodernen, autoritären und kolonialen Strukturen abbauen. Entkolonialisieren hat eine vielseitige Bedeutung. Sie kann ökonomische Ausbeutung unterbrechen, Widerstand gegen autoritäre politische Vorgaben leisten und monokulturelle Einebnung als Ethnozid verklagen. Seit der Wahl des argentinischen Kardinals Jorge Bergoglio am 13. März 2013 zum Papst versucht die katholische Kirche erneut, monokulturelle und klerikale Tendenzen zu korrigieren, die durch Ämterstrukturen übertragene Autorität als Dienst an der Einheit in pluraler Vielfalt zu verkünden. Sie kann dabei auf das Konzil und auf die Dokumente vieler regionaler Versammlungen zurückgreifen. Das Schlüsseldokument von Aparecida bringt diesen komplexe Wirklichkeit auf einen einfachen Nenner. Da heißt es, laut dem Zweiten Vatikanischen Konzil steht das Amtspriestertum im Dienst des gemeinsamen Priestertums der Gläubigen. Das eine wie das andere nimmt je auf besondere Weise am Priestertum Christi teil. Synodalität in der Kirche steht im Dienst der Mission, der Evangelisierung, und Mission ist eine Aufgabe des gesamten Volkes Gottes. Die Amazonas-Synode könnte aufgrund ihres Themas Amazonen neue Wege für die Kirche und für eine ganzheitliche Ökologie als regionale Kirchensynode betrachtet werden. Also es ginge dann nur um Amazonien. In Wirklichkeit aber handelt es sich um eine Synode der Weltkirche in ihrer Bedeutung, weil Amazonien als die Lunge der Welt für die ökologische Herausforderung des gesamten Planeten Erde von ganz besonderer Wichtigkeit ist. Und dieser Planet und diese Lunge der Welt hat eine akute Lungenentzündung, können wir sagen. Papst Franziskus versucht mit dieser Synode aus drei wichtigen Strängen seines Pontifikats, Synodalität, Mission und Ökologie, ein seetüchtiges Schiffstau zu flechten, um damit das Schiff Petri durch die aufgewühlten Wasser des 21. Jahrhunderts zu ziehen. Die pastoralen Intentionen von Synodalität, Mission und Ökologie hat Franziskus mit drei lehramtlichen Schreiben vorbereitet, mit der apostolischen Konstitution Episcopalis Communio, das eigentlich unbekannt geblieben ist, dass es aber sich lohnen würde, das zu lesen. Es ist nicht sehr groß, Episcopalis Communio, das ist vom September 2018. Dann das apostolische Schreiben Evangelii Gaudium, das ist von 2013. Und die Enzyklika Laudato Si über die Sorge für das gemeinsame Haus 2015. Also, ich gehe mal diese drei Stränge dieses Schiffstaufs etwas durch. Synodalität als Methode, Evangelisierung als Inhalt und Laudato Si, die Sorge um das gemeinsame Haus als Horizont der Zukunft. Synodalität als Methode in seiner Ansprache lässt anlässlich des 50. Jahrfeier der Errichtung der Bischofssynode am 17. Oktober hat Papst Franziskus Synodalität als das konstitutive Element, die konstitutive Dimension der Kirche benannt. Die Akzeptanz der Lebensprojekte in ihrer Pluralität und die Praxis der Autorität im Dienste für die Welt als Lektionen der Synodalität können auch, sagt der Papst, der Zivilgesellschaft helfen, sich in Gerechtigkeit und Brüderlichkeit aufzubauen und so eine schönere, menschenwürdigere Welt zu schaffen für die Generationen, die nach uns kommen. Wir haben also mit diesem zunächst innerkirchlichen Vorsatz oder Vorgang, Projekt der Synodalität auch eine Aufgabe für die Welt, dass da ein Mehrwert, ein kirchlicher Mehrwert da ist. Seit dem Beginn seines Pontifikats hat Franziskus die Notwendigkeit unterstrichen, die bischöfliche Kollegialität des Konzils, sprach man viel von Kollegialität, durch die Synodalität der Kirche zu ergänzen. Die Synode, so Franziskus, ist eines der kostbaren Vermächtnisse der letzten Konzilssitzung. Also Kollegialität, das Bischofskollegium, ist verantwortlich für ihre Ortskirche, aber auch für die Weltkirche. Und daraus die Synodalität, da kommt das Volk Gottes dazu, das bei der brüderlichen Zusammenleben der Bischöfe nicht unbedingt dann dabei war. Also das Volk Gottes mit einbeziehen. Die bischöfliche Kollegialität soll in einer ganz und gar synodalen Kirche gelebt werden. Also diese bischöfliche Brüderlichkeit und Weltverantwortung, aber in Konnektion mit dem ganzen Volk Gottes. Die affektive Kollegialität der Bischofssynode kann zu einer effektiven werden, welche die Bischöfe untereinander und mit dem Papst verbindet in der Sorge für das Volk Gottes. Aber dass diese Sorge auch partizipativ ist, dass wir da hinhören. In seinem programmatischen Interview mit Antonio Spadaro gleich am Anfang seines Pontifikats gab der Papst erste Hinweise über sein Verständnis der Solidarität und über die Vernetzung des Petrusamtes mit der ökumenischen Bewegung. Man muss gemeinsam gehen, Volk, Bischöfe, Papst. Vielleicht ist es Zeit, die Methode der Synode zu verändern, denn derzeitig scheint sie mir statisch zu sein. Ich habe das erlebt bei der Synode über Amerika, wo alles sehr statisch war und wo dann auch 6 Themen verboten waren, dass über die überhaupt gesprochen wurde. Das war jetzt ganz anders. Es konnte über alles gesprochen werden. Kaum einen Monat später, in seiner Jubiläumsansprache von 2015, sagt der Papst dann: Ich bin überzeugt, dass in einer synodalen Kirche auch die Ausübung des petrinischen Primats besser geklärt werden kann. Der Papst steht nicht allein über der Kirche, sondern er steht in ihr als Getaufter unter Getauften. Die Synode für das Amazonasgebiet fällt auf besondere Weise die Aufgabe, die nachkonziliare Praxis der Synodalität zu erneuern, die ja ihre partizipative Dynamik und Synergetik etwas verloren hat. Schließlich, im September 2018 hat der Papst Franziskus durch die Apostolische Konstitution Episcopalis Communio einige Reformen in den synodalen Spielregeln angemahnt. Bei dieser Reform geht es um 5 Prioritäten. Ich will ganz kurz die anreißen, diese 5 Prioritäten, um die es da dem Papst. Also die erste Mission als Ziel einer synodalen Kirche. Es geht dem Papst immer um Mission, auch bei der Kurienreform jetzt, die im Gange ist und am Abschluss steht. Also drei Länder haben sie eigentlich sehr in Frage gestellt, Italien, Polen und Mexiko. Der Rest hat also zugestimmt zu diesem Präprojekt der kurialen Reform und ist jetzt dabei zu sehen, wie er das denen auch gerecht wird, diesen drei Ländern, die da nicht so ganz mit einverstanden waren mit seiner Kurienreform. Natürlich, denn diese Kurienreform, da ist also der wesentliche Punkt ist, das oberste Gesetz ist Mission und Evangelisierung. Und dann kommt das Kirchenrecht und alles andere. Und in der Kurie gab es natürlich Leute und auch anderen Ländern, Leute, die das Kirchenrecht als oberstes Gesetz, also erst muss man wissen, was rechtens ist, dann kann man anfangen zu missionieren und so. Das sind natürlich ganz wesentliche Unterschiede, die da erscheinen werden bei dieser Kurienreform. Wir hoffen, dass sie möglichst bald herauskommt. Also, Mission als Ziel einer synodalen Kirche. Durch das Paradigma der Synodalität lädt der Papst zu einer neuen Etappe der Evangelisierung ein, die Ausdruck für einen Zustand permanenter Mission sein soll. Das ist natürlich so einfach nicht in der Praxis durchzuführen. Das erfordert diese virtuosen Christen, wie Max Weber das sagt, das virtuose Christentum, also 24 Stunden immer der missionarische Gedanke. In der Praxis ist das ja anders. Das missionarische Gedanke kann schon irgendwie da sein in allem, was wir tun, aber eben nicht so scharf formuliert als virtuoses Christentum. Die so erneuerte Praxis der Synodalität soll seinen Vorschlag aus Evangelio Gaudium verwirklichen, der besagt, dass alle Strukturen der Kirche missionarisch werden. Also da ist schon was dran. Ich denke manchmal, wenn ich so auf Besuch käme als Bischof in eine Gemeinde oder Pfarrei, da würde ich mir das Kassenbuch mal geben lassen. Woher kommt das Geld und wofür gebt ihr das aus? Da ist die Prioritäten gehen durch das Kassenbuch. Was ist also wo braucht ihr am meisten Geld für? Und wo kriegt ihr das Geld her? Das kann ja auch wichtig sein, zu unterscheiden. Also alle Strukturen der Kirche sollen missionarisch werden. Es ist wichtig, dass wir darüber nachdenken, bei unseren Sitzungen, in Pfarrgemeinderäten, in den Gemeinden, dass wir diskutieren, dass wir uns nicht ablenken lassen von Nebenthemen. Das, was wir jetzt diskutieren, hat das jetzt eine Wichtigkeit im Hinblick auf Evangelisierung und Evangelisierung nicht in diesem Klein-Klein des Proselytismus, sondern eben als die Aufgabe für das Leben der Welt uns einzusetzen, für die Bedrohten in der Welt uns einzusetzen, denen frohe Botschaft zu bringen. Das ist ja so der große Hintergrund von Evangelisierung und von Mission. Das bedeutet auch, dass jeder Bischof gleichzeitig und untrennbar sowohl Verantwortung für seine Hirtensorge, für die Teilkirche als auch für die Weltkirche trägt. Also das erste Mission bei Synodalität. Es ist nicht eine Reform, dass wir das technisch jetzt reformieren, sondern im Hinblick auf Mission. Das zweite, der bischöfliche Dienst als Lehramt und Lernamt. Schärft das sehr stark. Das gilt auch für uns alle, auch für Priester und die Verantwortung tragen in den Gemeinden. Also seid Hörende, der Bischof ist gleichzeitig Lehrer und Schüler. Er ist Lehrer, wenn er unter dem besonderen Beistand des Heiligen Geistes den Gläubigen das Wort der Wahrheit vermittelt, aber er ist auch Lernender, wenn er in dem Wissen, dass der Geist jedem Getauften geschenkt ist, auf die Stimme Christi hört, die durch das ganze Volk Gottes spricht. Das ist sehr schön gesagt, ist gar nicht immer so ganz leicht, das zu tun. Das Volk Gottes in seiner Gesamtheit kann sich in Sachen des Glaubens nicht täuschen. Das ist kirchliches Lehramt. Der Sensus Fidei, das wissen Sie ja alles, verbietet, starr zwischen der lehrenden Kirche und der lernenden Kirche zu unterscheiden. Die Herde hat einen eigenen Spürsinn, einen eigenen Riecher, könnten wir sagen, für das, was der Geist in diesem Moment sagt. Für die Jünger Jesu ist die einzige Autorität die Autorität des Dienstes, die einzige Macht, die Macht des Kreuzes, so Franziskus. Der dritte Punkt der Synodalität, den Heiligen Geist vernehmen im Anhören aller Getaufter, also dienende Kirche und jetzt das Anhören, das ist ein ausgestreckter Arm dieser dienenden Kirche. Der synodale Weg beginnt im Hinhören auf das Volk, das auch teilnimmt am prophetischen Amt der Kirche Christi. Was alle angeht, muss von allen besprochen werden, Franziskus. Ein Bischof, der mitten unter seinen Gläubigen lebt, hat offene Ohren, um zu hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Wir müssen uns in der Kunst des Zuhörens einüben. Aber darüber haben wir auch gestern schon gesprochen. Das ist uns theoretisch klar, aber weil wir halt immer sprechen und Katechese geben und Predigen machen, dann sind wir es halt so gewöhnt, oft fortlaufend zu reden und haben Schwierigkeit mit dem Hören. Die Bischofssynode muss immer mehr zu einem bevorzugten Instrument des Hinhörens auf das Volk Gottes werden. Vom Heiligen Geist erbitten wir, für die Synodenväter vor allem die Gabe des Hörens auf Gott, sodass wir mit ihm den Schrei des Volkes hören, des Hörens auf das Volk, sodass wir dort den Willen wahrnehmen, zu dem Gott uns ruft. Das wiederum Franziskus. Obwohl die Synode eine bischöfliche Einrichtung ist, darf sie nicht losgelöst von den übrigen Gläubigen gesehen werden. Auch das ist natürlich eine Schwierigkeit. 80.000 Leute wurden da gehört. Im Vorfeld der Synode das zu synthetisieren. Jetzt in der Synode, was machen wir mit diesen Zeugnissen, mit diesen Bitten, mit diesen Anträgen? Wie setzen wir das um? Es wurde versucht, eben zu häufeln, das, was am häufigsten vorkam, dass das auch in der Synode vorkommt und irgendwo auf den Weg gebracht ist. Die Synode als solches hat die Türen offen gelassen. Und damit hat der Papst ja auch die Möglichkeit, weiterzugehen. Der vierte Punkt des synodalen Prozesses, der synodale Prozess als Partizipation des gesamten Volkes Gottes, also das ganze Volk Gottes soll teilnehmen, das war im Anhören gewesen vorher. Während der Synode waren viele Solidaritätsgruppen mit Indigenas und Engagierte in den Gemeinden, waren außerhalb der Synode tätig. Sie kamen in der Früh, oft am Morgen, haben gesungen, wenn wir da zur Aula, zur Synodenaula gingen, haben dann entsprechende Referate organisiert in der Casa Comun, die da konstruiert wurde, oder in einer Kirche, wo wir uns da versammelt haben, und wo sie dann Bischöfe eingeladen haben, auch da zu referieren. Da wurde so versucht, diese Brücke zu machen zwischen denen, die nicht stimmberechtigt teilnehmen an der Synode und den offiziellen Teilnehmern. Also Partizipation des gesamten Volkes Gottes, und das Volk Gottes nimmt dann teil, auch nach der Synode muss die Synode inkulturiert werden. Das ist der fünfte. Die synodalen Vorschläge differenziert in den Kulturen verwirklichen. Die apostolische Konstitution Episcopalis Communio legt ein besonderes Gewicht auf Inkulturation und Regionalisierung der Synodenbeschlüsse. Ich habe das gestern auch schon angedeutet. Das kann also nicht jetzt, was sagt die Synode, tun wir es oder tun wir es nicht, sondern was sagt die Synode, wie tun wir es in unserer Gegend, was sind hier die besonderen regionalen und kulturellen Voraussetzungen, das umzusetzen. Ich finde, das ist ein sehr guter Weg, weil das offen ist für das, was wir als Ganzes ja wollen. Wir wollen ja die Kirche mit amazonensischem Gesicht. Das wäre sie ja auch nicht, wenn jetzt so Synodenbeschlüsse einfach als in neues Kirchenrecht gekleidet würde und so neue Befehle von oben dann weitergegeben würden. weder die Synode noch der Papst sollen strenge Regeln für die Umsetzung dieser Beschlüsse erlassen. Die kulturelle Übersetzung universelle Synodenbeschlüsse erfordert immer einen, das steht so drinnen im Dokument, territorialen Unterscheidungsprozess. Das ist jesuitisch Discernimento, Unterscheidung der Geister. Das ist bei Ignatius da, aber es ist auch evangelisch. Also unterscheiden, das trifft uns. Und das gilt jetzt auch für Kirchen, die nicht zu Amazonen gehören, dass sie mal das anschauen, was ist da gekommen, was ist da an Vorschlägen da. Und dass wir dann sagen hier in Österreich, ja, was könnte für uns relevant sein? Was macht uns verantwortlicher für das Leben der Welt? Und dass wir da wirklich weitsichtig sind. Ich sagte gestern, manche Dinge, die wir diskutieren müssen intern, aber die haben mit dem Weltuntergang gar nichts zu tun, nicht? Also, wir dürfen uns da auch nicht verlieren in diesen kleinen parochialen Prozessen. Also eine heilsame Dezentralisierung. Die Bischöfe spüren ja das auch manchmal, wenn dann von Rom so Anweisungen kommen, die so ein bisschen ferne sind, wo man spürt, also die wissen ja gar nicht, was hier läuft im Eigentlichen. Und so darum hat der Papst ja auch vorgeschlagen, dass Kurienmitarbeiter ein Jahr an die Basis gehen, bevor sie ihren Job da annehmen. Also eigentlich ein ganz guter Vorschlag, weil man sieht, wie der Kontext den Text verändert. Franz, der hat also promoviert über zwei Katechismen, die zur gleichen Zeit von Jesuiten gemacht wurden, eine in China und der andere da in Peru, und wie also dieser Kontext den Katechismus verändert hat. Nicht wahr, Franz? Und das war sehr interessant, also dass uns das klar ist, dass alles irgendwo kontextuell eingefärbt wird. Ja. Also der Papst wartet mutige Vorschläge der regionalen Akteure. Von den Vertretern des Weltepiskopats anderer Kontinente und Regionen muss erwartet werden, dass sie sich nicht auf eine uniformierte Universalität einlassen, die dem bunten Geist Amazoniens und dem Heiligen Geist, in der Einheit des Heiligen Geistes, wenn wir beten, da beten wir immer in der Vielfalt und Einheit des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist, der ist nicht auf einen gemeinsamen Nenner so kurz und bündig festzulegen. Auf die Frage nach seiner Sicht der Einheit der Kirche gab Franziskus im genannten Interview wieder, wir müssen vereint in Unterschieden vorangehen. Das hat sich auch auf der Synode gezeigt. Es waren nicht alle gleicher Meinung. Darum konnte auch nicht alles so direkt verabschiedet werden, was ein Sektor wohl mehrheitlich da vertreten hat. Man muss die anderen auch mitnehmen. Sonst gibt es eben Abspaltungen, wo also so eine strenge Orthodoxie waltet, da gibt es sofort Spaltungen. Wir haben das ja an der Linken gesehen, die sich immer wieder gespalten und gespalten hat. Auch die Kirche in einem gewissen Moment auf dieses Kaprizieren auf den kleinen Unterschieden, nicht? Hat Freud das mal benannt. Auch das Papsttum und, sagt der Papst, und die zentralen Strukturen der Universalkirche haben es nötig, dem Aufruf zu einer pastoralen Neuausrichtung zu folgen. Eine übertriebene Zentralisierung kompliziert das Leben der Kirche und ihre missionarische Dynamik, anstatt ihr zu helfen. Wer irgendwo an der Zentrale sitzt, der weiß das, wenn da dann von der noch übergeordneten Zentrale so Befehle kommen. Also die Synodalität, die rührt an ganz neuralgische Punkte im Leben der Kirche, an die Ämterfrage, an die Kollegialität, an Ökumenismus, an die Teilnahme des Volkes Gottes am hierarchischen Lehramt, an die Autorität als Diakonie, pastorale Neuausrichtung der Ämterstrukturen. Also da ist viel an Zündstoff drinnen und viel Angaben oder Eingaben zu neuen Wegen. Es geht Papst, er hat immer wieder darauf bestanden, bringt nicht das, was jetzt schon 150 Mal gesagt ist, sondern versucht, neue Wege aufzuzeigen und einzuklagen. Also das Synodale als neue Methode, aber es ist auch Inhalt. Dann das zweite, Mission als Relevanz für die Welt. Also wir dürfen jetzt, wir müssen auf der einen Seite kohärent sein mit dem Evangelium, mit dem, was Jesus gesagt hat, aber das ist gilt für uns. Nach außen gilt, sind wir relevant in dieser Situation, wo alles da abgeholzt wird. Wo alles da abgeholzt wird, wo Leute gemordet werden, sind wir relevant? Oder sagen wir, das ist nicht unser Sektor? Der zweite Strang nach der synodalen Methodologie des eingangs erwähnten Schiffstaus ist das missionarische Paradigma. Durch ihre Verkündigung und ihren praktischen Einsatz muss die Kirche die Relevanz ihrer Präsenz im Amazonasgebiet für konkrete Welt aufzeigen. Also Bodenvermessungen, Kulturverteidigung, Rechtsverteidigung, Begleitung, Präsenz, das Lernen der Sprache, damit man da wirklich da sein kann. Das sind mühsame Aufgaben oft. Dies erfordert Reform und Bekehrung. Der immer noch ausstehende Reformprozess, sagt Papst in Laudato Si, soll durch die Amazonas-Synode in Gang gesetzt werden. Die meistgebrauchten Verben, die er benutzt, ist also bekehren, erneuern, vorziehen, vereinfachen, unterscheiden, vereinfachen. Ja, vereinfachen. Die Relevanz erfordert einen heiligen Wagemut, neue Wege zu suchen, aber auch eine heilige Einfachheit, dass wir das Unwesentliche nicht zum Wesentlichen erklären. Auch in unserer Kerigmatik, in unseren Predigten und in unseren Gesprächen, dass es da immer um das Wesentliche geht, nicht um kleine Nebengeleise, dass wir uns nicht ablenken lassen. Obwohl der heilige Wagemut und der damit verbundene großherzige Einsatz uns erschrecken könnte, wäre es ein Irrtum, ihn als heldenhaft persönliche Aufgabe anzusehen. In jeglicher Form von Evangelisierung liegt der Vorrang immer bei Gott. Diese Überzeugung erlaubt es, die Freude zu bewahren. Sie verlangt uns alles ab, aber zugleich bietet sie uns alles. Evangelii Gaudium. Das Leben wird reicher und reicher, je mehr man es hingibt, um anderen Leben zu geben. Dann diese neue Präsenz, nicht proselytisch, proselytistisch, die jetzt Bekehrung in einem großen Sinn auffasst als Umkehr, die also nicht jetzt Mission unter den Zahlrubriken, wie viel sind jetzt getauft, wir müssen also da ein bisschen anziehen, damit es mehr werden, damit die Statistik wieder stimmt. Das hat das Konzil an für sich schon aufgehört. Das Heilsmonopol der katholischen Kirche wurde gebrochen im Konzil. Wir sind nicht die Einzigen, die retten vor Gott und der Welt. Aber wir sind ein wichtiger Gesprächspartner. Und ich zum Beispiel, ich habe gar keinen Anlass, das anderswo zu suchen als in der katholischen Kirche, weil ich da relativ viel Freiheit gefunden habe in meinem ganzen Leben und auch immer Sektoren, die offen für das Leben sich eingesetzt haben. Es waren nicht alle, können gar nicht alle sein, sonst wäre das eine diktatoriale Einmütigkeit. Und man muss dann wissen, die katholische Kirche, das gibt es nicht, es gibt Sektoren in der katholischen Kirche und mit welchem Sektor können wir arbeiten. Der Bischof muss natürlich mit allen Sektoren arbeiten, nicht? Weil er sie in seiner Diözese hat und so. Der ist ein Patron der Einheit, der muss ja alle zusammenhalten und wir ja auch in einem gewissen Sinn. Aber manche Dinge sind nicht von allen jetzt schon durchsetzbar. Die autochthone Kirche darf über die Freude an ihrer Identität nicht vergessen, dass auch sie immer im Aufbruch sein muss. Also wenn wir jetzt die Sakramente verlagern an die Peripherie, dass die auch wir die Probate haben, dann ist das jetzt nicht eine fertige Kirche, sondern ist auch missionarische Kirche, die dann, wenn sie sich konsolidiert hat, auch weitergehen kann und weiterhin tätig ist und weiterhin sich darum kümmert, dass diese Identität der Kirche nicht nur im Wort gefunden wird, ich habe es gestern angedeutet, sondern das Wort und das Sakrament. Daher setzen wir uns ja auch ein für Eucharistie, für alle, die danach verlangen. Als ich heute in der Predigt hörte, 4% in der Sonntagsmesse, war ich ein bisschen traurig. Ich dachte mir, wir kämpfen dafür, dass die im letzten Winkel noch die Eucharistie haben. Und die sie haben, das sind 4% Sonntagsbesucher. So fast weltweit, auch in Brasilien, in den Großstädten, ist das nicht viel anders. Da wird man dann nachdenklich. Ja, lohnt es sich, wegen dieser 4% so ein Aufhebens zu machen? Ich würde sagen, natürlich lohnt es sich, weil es bei uns, also in diesen Gemeinden sind es natürlich mehr als 4%. Da sind die Leute dann da und wir wissen, was verloren geht, ohne diese eucharistische Verwurzelung im Leben der Christen. Was da verloren geht und was da gewonnen werden kann. Und daher denke ich, lassen wir uns jetzt da nicht ablenken und sagen, ja, bei denen sind es auch nur 4%, also lohnt sich gar nicht so viel Aufhebens davon zu machen. Die Kirche sagt das ja nicht umsonst, dass die Gemeinde aufgebaut wird in der Eucharistie. Jede Gemeinde ist eine eucharistische Gemeinde. Also da die Kirche, die missionarischen Aufbruch, ihren Wesenskern lebt, braucht Mut und Klugheit, um sich den Widerständen, die sie umgeben, aufrichtig stellen zu können. Tradition ist nicht nur Anpassung, Tradition ist nicht nur Weiterschleppen, sondern Tradition will in Geschichte immer wieder erneuert sein. Anpassung an die Welt, das ist nicht unser Thema. Wir wissen, diese Welt, so wie sie kommt mit ihren Konsumsteigerung und Produktionssteigerung und Geschwindigkeitssteigerung, sie ist zerstörerisch für Mensch und Umwelt. Im Wort Gottes erscheint ständig diese Dynamik des Aufbruchs, zu der Franziskus einlädt. Ich sagte, Papst Johannes der 23., der hat die Fenster aufgemacht. Franziskus hat die Türen aufgemacht, dass wir rausgehen, dass wir aufbrechen. Und das hat in der Bibel sehr gute Grundlagen. Die ständige Dynamik der Bibel des Aufbruchs, die Gott in den Gläubigen auslösen will. Abraham folgt dem Aufruf, zu einem neuen Land aufzubrechen. Mose gehorcht dem Ruf Gottes, geht, ich sende dich. Am Beginn der Berufung der Propheten, Apostel und Jünger steht immer ein Anruf und eine Sendung Gottes. Auch heute sind in diesem Geht, das Jesus uns zuruft, die immer neuen Situationen und Herausforderungen des Evangelisierungsauftrags der Kirche gegenwärtig. Und wir alle sind zu diesem Aufbruch eingeladen. Dieser Aufbruch, der eine geografische Dimension hat, vom Aufbrechen bis an die Ränder der Welt, und der eine metaphorische Bedeutung hat, die besagt, dass wir verhärtete und unbewegliche Strukturen aufbrechen müssen, wenn sie der frohen Botschaft im Wege stehen. Ich muss jetzt etwas beeilen. Sonst mit der Uhr komme ich da nicht ganz zurecht. In sozialen Fragen hat die Kirche seit der Conquista immer wieder Einspruch erhoben, wenn es darum ging, die Völker Amazoniens zu verteidigen. Im kulturellen Bereich jedoch hat sie die Notwendigkeit eines radikalen Umdenkens noch nicht flächendeckend durchgesetzt. Die Nähe zwischen der Bevölkerung Amazoniens und einer Kirche, die sich einer radikalen Option für geografische und kulturelle Nähe verpflichtet weiß, also eine Option für ekklesiologische oder ekklesiale Postkolonialität. Das ist gut, wenn wir darüber nachdenken. Auch hier, klar, in Salzburg und Wien und Innsbruck, klerikale, ekklesiale Postkolonialität. Wie kommen wir näher, den Leuten näher? Ich habe den Eindruck, Papst Franziskus, er ist der Welt näher gekommen, obwohl wir in dieser Krise da stecken, da der Kirche. Im gleichen Augenblick haben wir einen Papst, der weltweit geachtet ist und geschätzt ist, wegen seines Wortes und seiner Gesten, die immer die Nähe zu den kleinen Menschen, die vergessen werden, da lebt und zeigt. Die postkoloniale Evangelisierung wird theologische Reflexionen im Plural nicht nur widerwillig dulden, sondern auch fördern. Ich erinnere mich noch, in Aparecida war das Wort Theologie, Theologia India, war verboten, dass das ins Dokument käme. Ladaria, der jetzt der Präfekt ist, hat es uns da gesagt in Aparecida, das darf also nicht rein. Und jetzt steht es drin im Dokument dreimal ist es erkannt mit dem amazonensischen Gesicht, dass das auch eine andere Theologie vielleicht sein kann und muss. Also Theologien im Plural. Wir fördern das Anderssein der anderen, anerkennen es und die Armen als privilegierte Subjekte des Lebens der Kirche. Das sind große Aufgaben. Das sind fortwährende Aufgaben. Man kann das nicht abhacken, dass wir das jetzt erledigt haben, sondern es gibt wieder neue Formen der Armut, jetzt gerade mit den Migranten und so. Das will überdacht sein. Die postkoloniale Kirche wird sich in Bewegungen einbringen, die gegen Hegemonien kämpfen, in denen alle sich für die Erhaltung des Lebens, für die Verringerung des Leids und für die Wachsamkeit gegenüber den Lockrufen des Marktes und der Medien einsetzen. Will immer überdacht werden, dass wir uns nicht von der Propaganda da vereinnahmen lassen, die im Dienste des Marktes ja tätig ist. Durch den pastoralen Stil des missionarischen Ziels konzentriert sich die Verkündigung auf das Wesentliche, sagt der Papst. Verkündet das Wesentliche, ihr sprecht zu viel, weniger und das Wichtigste sagen. Einfach die Aussage, sagt der Papst, kann die Wahrheit vertiefen. Theologische Konzepte müssen den Kontakt mit der Wirklichkeit fördern und uns nicht von ihr entfernen. Die Formel genitum non factum est. Das ist ja schon ein bisschen kompliziert ausgedrückt. Wie sagen wir das vereinfacht den Menschen, worum es da geht? Da gab es ja Streitigkeiten. Also Theologie war ja nie einmütig gewesen. Wenn wir nachgehen, wie das Dogma von der Dreifaltigkeit zustande kam, das waren ja unendliche Schwierigkeiten und Diskussionen. Also wir dürfen uns nicht wundern, wenn das auch heute so ist. Eines der theologischen Konzepte, das alle Menschen verstehen, ist die Barmherzigkeit. Die großen geografischen Entfernungen Amazoniens haben auch zu großen pastoralen Entfernungen geführt. Durch das Geheimnis der Inkarnation und durch pastorale Inkulturation können und dürfen diese Entfernungen überwunden werden. Das Dokument von Aparecida sagt es uns und jetzt die Synode auch wieder ganz deutlich. Die Präsenz der Indigenas auf der Synode und am Rande der Synode, der Papst hat es ja eigens empfangen, die Indigenas, und hat sehr aufmerksam dazugehört. Das sind auch Zeichen, wie wir das akzeptieren, rezipieren in der Kirche. Mal, wer sind die Randbevölkerung in unserer Gemeinde? Wer lebt da am Rand, dass wir die mal einladen und von denen hören wollen, was der Geist zu uns spricht? Dann noch die integrale Ökologie als Verantwortung für die Zukunft. Wir haben auch davon gesprochen. Und das sind jetzt nicht drei getrennte Themen, sondern alles, tutto est da interligato, alles gehört zusammen. Also die pastorale Bekehrung, die ökologische Bekehrung, die synodale Bekehrung. Integrale Ökologie als Verantwortung für die Zukunft. Integrale Ökologie zeigt uns, bis zu welchem Punkt die Sorge um die Natur, die Gerechtigkeit gegenüber den Armen, das Engagement für die Gemeinschaft und der innere Friede untrennbar miteinander verbunden sind. Das alles sind missionarische Aufgaben, die nicht abgespalten werden können in einem Nebenfach, sondern gerade daher müsste Mission ein Schwerpunkt auch in den Lehrplänen sein, nicht? Weimar Dogmatik, das war die wichtigste, und das Kirchenrecht dann noch darüber. Und dass das vielleicht jetzt Missionswissenschaft wäre oder dass wir diesen neuen Missionsbegriff formulieren und da unter die Studenten bringen, im Erstsemester schon. Ja. Weil bei dieser gebündelten Verantwortung handelt es sich nicht um eine beliebige anthropologische Solidarität, weil sie kosmisch ist und die Subjektivität der Natur anerkennt. Die Natur hat Rechte. Wir haben da im Circulo Menor gestritten, da sagte einer, wir müssen auch die ökologischen Rechte, die Natur als Subjekt des Rechtes da reinschreiben ins Dokument. Da gab es Schwierigkeiten mit guten Leuten, die sagen, nein, also für uns ist Jesus das Zentrum. Natürlich ist Jesus das Zentrum, aber dieser Jesus, er will auch, dass die Natur anerkannt wird. Bei dieser, also nicht nur eine anthropologische Solidarität, ein Nebengeleise, weil sie kosmisch ist und die Subjektivität der Natur anerkennt, fordert sie im Dienst der Zukunft der Menschheit eine neue Sicht des Fortschritts, der Entwicklung einer wahren Kultur des Umweltschutzes. Laudato Si erinnert uns an die Wechselbeziehung aller mit allem zwischen Gott, Menschen und Natur. Und dass wo Menschen verletzt werden, wird auch die Natur verletzt und umgekehrt. Die zentralen Thesen von Laudato Si, die menschliche Umwelt und die natürliche Umwelt verschlechtern sich gemeinsam und wir werden die Umweltzerstörung nicht sachgemäß angehen können, wenn wir nicht auf Ursachen achten, die mit dem Niedergang auf menschlicher, sozialer Ebene zusammenhängen. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir selber Erde sind und dass unter den am meisten verwahrlosten und misshandelten Armen diese unsere unterdrückte und verwüstete Erde liegt. So müssen wir heute anerkennen, dass ein wirklich ökologischer Ansatz sich immer auch ein sozialer Ansatz ist. Der Eifer für die Erhaltung der Kulturen und der in ihnen beheimateten Menschen, die Sorge um das Land und die Ökologie gehören zum Prozess der Evangelisierung. Auch das müssen wir uns erst daran gewöhnen. Wir haben das so ausgelagert, weil alles und alle miteinander in Verbindung stehen. Das ist irgendwie auch ein Gesetz der Quantenphysik, wenn Sie kennen. Also alles, was wir denken, hat Einfluss auf das Konkrete. Das beeinflusst unsere Spiritualität. Auch daher können wir auch die indigene Spiritualität annehmen als authentisch, weil sie die Realität beeinflusst, wie alles, was wir denken und uns vornehmen, uns vorstellen in Bildern oder in Gleichnissen. Aufgrund dieser Verbundenheit sind auch die neuen Wege gemeinsam von einer ökologischen Logik zufriedener Genügsamkeit geprägt. Was heißt das? Sobriedade Feliz, spricht der Papst in Laudato Si. Sobriedade Nüchternheit, aber dass wir dabei nicht verbissen werden, sondern dass es uns klar ist, da geht es uns dann besser. Und vor allem machen wir auch einen Beitrag für alle. Ökologie und das gute Leben ist ja nur gutes Leben, wenn es für alle ist, wenn es nur für Eliten ist. Und das ist ja das gegenwärtige System, das denkt ja nicht an alle. Das denkt ja nur an gewisse Eliten, die da ihre Vorteile haben. Also zufriedene Genügsamkeit, dass wir froher sind, weniger tragen, leichter umgehen, dass weniger Leute an dem zu viel sterben, an dem zu viel essen, an dem zu viel laufen, zu schnell alles machen. Da können wir aufs Dorf der Indios gehen und sehr viel lernen. Ja, 5 Minuten noch. Der Papst kam nach Puerto Maldonado, wie er sagte, um die indigenen Völker zu sehen und zu hören und ihr Selbstbestimmungsrecht einzuklagen. Er sagte, helft euren Bischöfen, sagt der Papst zu den Indios, helft euren Bischöfen, helft euren Missionaren und euren Missionarinnen, damit sie mit euch eins werden, auf diese Weise im Dialog aller miteinander. Das ist Synodalität. Das ist sehr schön gesagt. Seit diesem Treffen des Papstes mit Vertretern der autochthonen Bevölkerung fanden viele Versammlungen statt und haben wir nachgefragt, wo der Schuh drückt. Am Beginn einer Kirche mit dem Gesicht Amazoniens und einer integralen Ökologie steht der Schrei der Bewohner und der Natur ganz Amazoniens, der Schrei der kolonisierten Völker, ihr durch Eroberer verstümmeltes Leben und ihre verschwiegene Geschichte, aber auch der Schrei der Natur. Eine Kirche mit dem Gesicht Amazoniens wird in den Wurzeln der autochthonen Bevölkerung Auswege aus kulturhistorischen Einbahnstraßen finden können. Die Synode für das Amazonasgebiet hat die Gelegenheit, den pastoralen geografischen Abstand zu überwinden. Die Unterbrechung des Imports des römisch-europäischen Kulturerbes könnte verhindern, dass die dortige Modernisierung und Säkularisierungskrise in Amazonien einbricht. Auf der Synode hat sich eine mehrheitsfähige postkoloniale Einsicht gezeigt. Ich komme zum Schluss. Der Kampf der Amazonasbewohner um die Durchsetzung ihrer Lebensprojekte ist geprägt von einer neuen Rationalität der Hoffnung, von einer evangelischen Vernunft der Einfachheit, Genügsamkeit, Wahrhaftigkeit und Solidarität. Der Schrei der Völker Amazonens, ihr plurales Gesicht und die Überwindung pastoraler und geografischer Entfernungen und Entfremdungen erfordert neue Wege, die als Unterbrechung zu verstehen sind. Neues Leben kann an Flussufern im Landesinnern in Steinwüsten der Städte sprießen. Die Synode hat auf den Spuren des Papstes neue Wege geöffnet. Mittelwege, sagt der Papst, wären nur eine kleine Verzögerung des Zusammenbruchs. Damit aus dem Schrei Gesang werden kann, laden die indigenen Völker die gesamte Menschheit ein, dem Marsch in den ökologischen Abgrund und in das Gefängnis entfremdeter Bedürfnisse, die ihren Ursprung im Mehr, im Besser und Schneller haben, also Beschleunigung, Konsum, Einhalt zu gebieten. Uns aber, die wir im Namen des Evangeliums Jesu zu ihnen gekommen sind, geben sie die Chance, inspiriert vom Traum der Freiheit, der Solidarität und der Geschwisterlichkeit, nicht nur die Notbremse zu ziehen, sondern Schneisen der Hoffnung in das Gestrüpp des chaotischen Abgrunds zu schlagen und dadurch den Rückweg als Möglichkeit des guten Lebens aller ins Visier zu nehmen. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. In einem neuen Lebensstil und Entwicklungsmodell. Ich schließe mit einem vom Papst Franziskus zitierten geistlichen Testament und Gebet von Bischof Romero. Herr, unterstütze uns manchmal, einen Schritt zurückzugehen und unseren Horizont von der Ferne zu betrachten. Das Reich Gottes befindet sich nicht nur jenseits unserer Anstrengungen, Es befindet sich auch jenseits unserer Visionen. In unserem Leben gelingt es uns, nur einen kleinen Teil des wunderbaren Unternehmens zu erfüllen, das Gott uns aufgetragen hat. Nichts von dem, was wir vollbringen, ist vollkommen. Keine Behauptung sagt alles, was man sagen könnte. Kein Gebet bringt unseren Glauben vollkommen zum Ausdruck. Kein Programm erfüllt die Sendung der Kirche vollkommen. Kein Ziel, kein Vorsatz berührt die ins Auge gefasste Dimension vollkommen. Das meinen wir, wenn wir sagen, wir wären Samen, die eines Tages aufgehen. Wir gießen Samen, die schon gepflanzt wurden, wohl wissend, dass es andere sind, die sie pflegen. Wir legen den Grund zu etwas, das sich entwickeln wird. Wir können nicht alles machen, aber bei jedem Beginnen haben wir ein Gefühl der Befreiung. Gib uns die Kraft, Herr, was auch immer wir tun, es gut zu tun. Es mag unvollkommen sein. Und so eine Gelegenheit, damit die Gnade Gottes sich zeigt und den Rest macht. Mag sein, dass wir nie seine Vollkommenheit sehen, aber es ist ein Anfang, der erste Schritt eines langen Weges. Wir sind Propheten einer Zukunft, die uns nicht gehört. Ich danke Ihnen.